Hi, ich bin Head Coach Marc und ich habe eine neue Podcast-Folge für dich. Mein heutiger Gesprächspartner ist Leistungssportler Matthias Meester, kurz Matze genannt. Matze, der ist zweimaliger Weltmeister, dreimaliger Europameister und x-maliger deutscher Meister im Speerwurf. Neben dem Speerwurf hat er auch noch den Diskus geworfen und die Kugel gestoßen. Und mit der Kugel holte er sogar 2008 in Peking Silber bei den Paralympischen Spielen. Mittlerweile ist Matze spezialisiert auf den Speer und das große Ziel heißt Gold bei den Paralympics in Tokio 2020.
Du hörst Head Coach Körper, Sport, Kopf, den Podcast, der dir als Hobby- und Freizeitsportler neue Einblicke in verschiedenste Themen gibt, wie zum Beispiel den mentalen Bereich, der bei allen Sportlern einen großen Anteil an den Ergebnissen hat. Head Coach Marc spricht in seinem Podcast mit Menschen, die sich mit dem Sport, dem Körperlichen, dem Mentalen oder sogar mit allen drei Sachen befassen. Marc ist zertifizierter Neuroathletik- und Mentalcoach. In 6 Jahren als Bundestrainer und Mentalcoach hat er mit seinem Team jeweils 3-mal den Weltmeister und den Europameistertitel geholt.
Gesponsert wird das Ganze wie immer von Neurotrim, deinem persönlichen Neuroathletiktraining für intelligente Muskeln. Bei Leistungshobby- und Freizeitsportlern holt das Training die letzten Prozente aus dir heraus. Du gewinnst an Schnelligkeit und Explosivität durch die schnellere und exakte Muskelansteuerung und dein Gleichgewichtsgefühl wird ebenfalls verfeinert. Den Link hierzu in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Matze Meester und mir im heutigen Podcast, den wir im Bundesleistungszentrum in Chiembaum aufgenommen haben. Matze, der Podcast heißt Körper, Sport, Kopf. Wozu fällt dir als erstes spontan was ein, zu welchem von den dreien?
Tatsächlich zum Thema Kopf. Also es hat natürlich alles drei miteinander zu tun. Und der Kopf, hätte ich nie gedacht, habe ich selber jetzt in Erfahrung bringen müssen oder selber erfahren, spielt eine große Rolle. Denn wenn der Kopf nicht passt oder ja irgendwie die Psyche, der Kopf, das Mentale, wenn das nicht stimmt, dann kann dein Körper so gut trainiert sein, wie er will. Es läuft trotzdem nicht. Also das ist schon, glaube ich, so, ja, wo ich sagen würde, das ist, da kommt schon drauf an.
Sag mal ein Beispiel, weil du musst ja gerade irgendwas im Kopf haben, wie du überhaupt darauf kommst. Was dir selber widerfahren ist, passiert ist, was auch immer?
Nee, es ist ein ganz normal, es geht ja schon los bei Alltagsstress. Oder zum Beispiel war es bei mir so, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Seit letztem Jahr bin ich selbstständig als quasi Sportler, kann man sagen. Und ja, jetzt kommen natürlich sehr, sehr viele Dinge auf mich zu, die ich jetzt selber alle erledigen muss. Und dann noch der Sport natürlich. Und klar, ich bin auch noch glücklich in einer Beziehung. Da hat man natürlich auch manchmal Beef, was aber auch vollkommen normal ist, aber da kommen dann halt so viele Sachen aufeinander, wo man sich dann gar nicht mehr so richtig auf das Wesentliche konzentrieren kann. Das ist nun mal mein Sport und da merke ich dann schon so, dass ich im Sport auch nicht so wirklich manchmal abschalten kann und dann macht man sich natürlich Gedanken, so Moment mal, ich muss erstmal das aus dem Kopf kriegen und dann wieder frei sein für den Sport, für meinen Traum arbeiten zu können und da habe ich es dann tatsächlich mal gemerkt.
Lass uns mal kurz bei der Selbstständigkeit bleiben, weil ich habe es auch durch einige Sportler von mir erst gelernt, dass tatsächlich der Leistungssportler selber komplett als Gewerbetreibender mehr oder minder gilt, also komplett selbstständig ist, sich wirklich um alles kümmern muss. Warum bist du erst seit einem Jahr selbstständig?
Tatsächlich bin ich erst seit einem Jahr selbstständig, weil ich das große Glück habe, jetzt mittlerweile ja quasi Profi zu sein, weil ich einige Sponsoren habe, beziehungsweise neue Partner gewinnen konnte, kann ich auch hier ja nennen, ist Toyota und also Toyota Deutschland und die Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Mhm. Die beiden unterstützen mich durch spezielle Förderung, wo ich dann wirklich auch sagen kann, okay, ich habe im Monat eine Förderung. Das heißt, ich kann, wie gesagt, meine Miete zahlen, mit dem Auto zum Training fahren, ja, und die ganzen Kosten, die natürlich auf einen zukommen. Und dann habe ich natürlich für mich gesagt, da ich natürlich dann auf Tokio hinarbeiten möchte, das ist 2020, das ist mein großes Ziel, da die Goldmedaille zu gewinnen, möchte ich gerne meinen Traum leben, meinen Fokus voll und ganz dem Sport widmen. Und ja, so habe ich dann gesagt, okay, jetzt nur noch Sport. Und bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass das auch alles dann so möglich ist.
Sport, wunderschönes Thema. Wie bist denn du dazu selber gekommen? Wie hat es alles angefangen?
Ist eigentlich witzig. Also ich bin mit dem Fußball ja groß geworden, kann ich nicht sagen. Ne? Bin mit dem Fußball angefangen und komme einfach zu einer Fußballerfamilie. Mein Vater hat relativ hoch Fußball gespielt. Meine beiden Cousinen, erste Bundesliga. Und ja, ich selber habe in der Kreisliga C da rumgedümpelt. Hab aber schon mal ein Kopfballtor erzielt. Und da war ich dann nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte. Ich glaube, die Gegner machen jetzt immer noch Straftraining, wahrscheinlich jetzt nach den Jahren. Und Ja, hab dann Fußball gespielt, bin dann bei einem Hobbyturnier mit meinen Jungs hingefahren, hab da ein bisschen gezaubert und wurde dann quasi von meinem ehemaligen Heimtrainer, Herbert Hessel hieß der, entdeckt. Also der war Landestrainer im Behindertensportbereich Nordrhein-Westfalen. Und der hatte dann gesagt, ob ich nicht mal Bock hätte, zu einem Probetraining nach Leverkusen zu kommen. Und da habe ich gesagt, warum nicht? Ich bin ein sportbegeisterter Mensch und ja, jetzt jetzt darf ich mich auf Augenhöhe messen und macht mega Spaß und ja, jetzt habe ich das große Ziel, dann mal ganz oben am Treppchen zu stehen und Paralympics Gold zu gewinnen.
Wie hat's denn mit der Leichtathletik angefangen? Hast du ein paar Sachen durchgemacht oder war sofort klar, was du machst?
Nee, tatsächlich ist es bei uns so, im Behindertensport, in der Leichtathletik, dass es für die Kleinwüchsigen tatsächlich nur den Wurfbereich gibt. Also da auch noch nicht alles, also Hammerwerfen gibt es nicht, wobei es natürlich bestimmt geil aussehen würde. Aber bei uns gibt es das Diskuswerfen, Kugelstoßen und Speerwerfen. Und wie gesagt, als ich bei dem Probetraining war, dann kam halt meine, ja, die Trainerin, die es danach wurde, war Steffi Nerius, meine Heimtrainerin. Und bei ihr war es so, sie hat mir einen Speer in die Hand gedrückt und hat gesagt, komm, jetzt werf mal bitte. Und dann habe ich mich beim Speerwerfen wirklich sehr, sehr gut angestellt, wo sie gesagt hat, wow, du hast das Zucken im Arm. Also das ist deine Disziplin. Und ich muss auch sagen, das macht mir bis heute immer noch am meisten Spaß. Und wie gesagt, seit 2012, da ist dann auch das Speerwurf paralympisch geworden, mache ich auch nur noch das Speerwerfen. Und sieht einfach geil aus, wenn so ein 1,42 Meter großer Mann so einen 2,30 Meter langen Speer wirft und dann über 40 Meter. Also das ist dann natürlich schon, ja, sieht cool aus und macht auch sehr viel Spaß.
Was ist denn auf dem Weg zu Tokio noch alles, was eigentlich so passen muss? Wo geht's hin? Hast du das Glück gehabt, dass du die letzten Wochen, Monate auch so von Verletzungen verschont geblieben bist? Also wo geht's für dich vom Kopf hin? Was muss jetzt alles eigentlich passen, dass Tokio so funktioniert, wie du es dir vorstellst?
Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nochmal umgezogen. Ich habe jetzt nochmal den Trainer gewechselt, letztes Jahr, also vor einem Jahr jetzt. Und einfach auch für mich im Hinblick auf Tokio neue Reize zu setzen. Man muss jetzt sagen, ich gehöre jetzt zu den älteren Athleten. Und wenn da immer alles, ja, weiß ich nicht, so nach Plan läuft, dann ist es auch irgendwann langweilig. Also irgendwo muss man dann nochmal für den Kopf auch neue Reize setzen. Und das habe ich jetzt getan. Ich bin umgezogen, habe eine neue Trainingsgruppe. Bin jetzt seit fast 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen, die auch Leistungssport macht, die mich natürlich da auch sehr gut wieder aufbaut und trägt. Und ja, hab vieles verändert und jetzt muss natürlich toi toi toi, die Gesundheit ist natürlich immer das Wichtigste und natürlich der Spaß. Und bisher, ja, ich klopfe mal auf Holz, ist bisher nichts passiert. Und klar, hat man natürlich auch trotz des ganzen Leistungssportes, also ich mache jetzt fast 15 Jahre Leistungssport, habe natürlich auch schon eine Rücken-OP hinter mir, Knie-OP, aber wie gesagt, toi toi toi, bisher läuft alles nach Plan.
Allgemein ist jetzt Tokio ja erstmal so dieses mittelfristige Nahziel, was bei dir ist. Hast du dir aber schon Gedanken gemacht, allgemein mit dem Leistungssport, wie lange noch, oder machst du das von Tokio abhängig oder von der Quali für Tokio oder was auch immer?
Ja, tatsächlich. Also wir haben jetzt dieses Jahr die Weltmeisterschaft in Dubai im November. Da versuche ich natürlich, um die Medaille mitzukämpfen, wieder Vollgas zu geben. Und dann ist ganz klar mein Ziel oder mein Fernziel Tokio, die Paralympischen Spiele. Da möchte ich auch nochmal ganz oben auf dem Treppchen stehen. Eine Farbe fehlt mir noch, das ist die goldene. Sonst habe ich alles gewonnen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber sag mal, was sind denn, weil du auch gerade sagst, das sind ja alles besondere Momente und auch gerade bei WM, EM, bei Olympia Medaillen zu gewinnen. Und gibt es irgendwie so eine, wo du sagst, da hängt extrem viel dran an dieser Medaille bei mir?
Ja, tatsächlich. Also es gibt eigentlich, man sagt ja immer tatsächlich, dass die paralympische Medaille so das Größte ist oder eine olympische Medaille. Aber für mich ist eigentlich so 2017 jetzt die Medaille, Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft eigentlich so irgendwie ja mein größtes oder mein Highlight gewesen. Wir hatten 2017 in London die Weltmeisterschaft und da waren auch so 20.000, 30.000 Menschen, die im Stadion saßen. Und wie gesagt, es war die Bronzemedaille, aber es waren wirklich alle am Start und ich konnte mich nochmal in meinen alten Jahren, sag ich jetzt einfach mal, nochmal durchsetzen, nochmal zeigen, was ich kann. Und da hat wirklich alles funktioniert. Und Ja, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber der eigentliche Moment für mich war eigentlich nicht mein Gewinn der Medaille, sondern tatsächlich, wenn man das erste Mal die Paralympischen Spiele erlebt, gerade als Behindertensportler oder als Sportler mit Handicap, ist es ja wirklich so, dass bei einer deutschen Meisterschaft bei uns vielleicht 30 Leute kommen und davon sind dann 10 Leute Betreuer ungefähr so. Und wenn man dann bei den Paralympischen Spielen ist, meine ersten Paralympischen Spiele waren in Peking 2008. Und da waren dann 91.000 Zuschauer und du gehst dann durch die Katakomben und denkst dir, ui, normalerweise komme ich jetzt hier vom Sportfest, wo 30 Leute zugucken und jetzt gucken hier 91.000 Leute zu. Und da ist natürlich auch die Medienwirksamkeit viel größer, also ZDF, ARD überträgt zu Hause, die Familien gucken zu. Und das war bei mir, das habe ich immer noch im Kopf, 2012. Da in London, die Paralympischen Spiele, da habe ich mich leider 2 Wochen vorher verletzt und ich hatte meinen letzten Versuch dann. Ich wusste, okay, nach vorne wird es schwierig, aber ich wollte mich nochmal gut verabschieden oder gut präsentieren und habe dann mich umgedreht, habe dann geklatscht mit dem Speer in der Hand und wollte die Leute nochmal oder die Menge nochmal pushen oder dass die mich pushen und dann hat erst keiner geklatscht und dann habe ich es nochmal gemacht. War ein bisschen unangenehm natürlich, weil wenn du dann davor 80.000 dich zum Clown machst, aber dann habe ich nochmal geklatscht und dann wurde ich oben auf der Anzeigetafel eingeblendet und dann auf einmal haben 80.000 Menschen so wusch, wusch mitgeklatscht und das war ein Gefühl, das kann mir einfach keiner mehr nehmen und das war einfach ein geiles Erlebnis.
Und auch da spielt der Kopf ja extrem viel mit. Du hast gerade gesagt, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, schwarz-weiß vor 20 Leuten wirft oder halt vor 80.000, das ist ja auch für die Birne was ganz anderes. Also ich bin ein Freund davon, sich immer auf Großereignisse oder auf allgemeine Wettkämpfe so vorzubereiten, um mal alle Eventualitäten einzuplanen und zu sagen, das könnte gut laufen, das könnte schief laufen. Dann hast du nämlich schon diesen Plan B und läufst nicht gegen eine Wand.
Ja, das stimmt. Aber also tatsächlich, ich war vorher immer so ein Typ Sportler, sag ich jetzt mal, der gesagt hat, so, ich gewinne das Ding, ich bin so gut drauf, ich hole jetzt hier Gold. Aber dann setzt man, glaube ich, an sich selber, was man vielleicht auch gar nicht merkt, weil es, wie gesagt, im Kopf abläuft und im Hintergrund, dass man sich selber so unter Druck setzt, dass man wahrscheinlich einfach gar nicht merkt, was da alles so auf einen einprasselt. Und ganz ehrlich, man sollte einfach sich gar keinen Kopf machen. Also einfach ganz locker an die Sache ran haben. Das Wichtigste ist für mich, Spaß haben. Natürlich darf man den Fokus nicht verlieren, ganz klar. Man weiß, wofür man arbeitet und trainiert. Aber wie gesagt, man sollte sich, glaube ich, im Großen und Ganzen wohlfühlen, man sollte eine gute Atmosphäre schaffen und einfach, sich natürlich Ziele stecken, klar, aber man sollte jetzt nicht von vornherein sein, also das habe ich selber jetzt so für mich entdeckt, man sollte jetzt nicht selber sagen, okay, ich werde jetzt hier Europameister, Weltmeister, ist doch kein Problem, ne? Weil, wie gesagt, dann setzt man sich so unter Druck und man sollte einfach Spaß haben und Vollgas geben und einfach, wie gesagt, immer gut dranbleiben.
Lass uns mal beim Kopf bleiben. Ich glaube, das war sicherlich auch für dich kopftechnisch eine Herausforderung mit dem Thema Kleinwüchsigkeit. Man wird groß, Kinder können ziemlich scheiße manchmal sein. Leute um einen herum auch, wenn man anders ist, kenne ich. Hatte ich ja auch mit Alina schon mal so ein bisschen besprochen. Es ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber sag mal ganz ehrlich, wie stark musstest du sein? Wie hast du das selber miterlebt?
Natürlich, in der Kindheit habe ich es schon mehr miterlebt, also da neckt man sich natürlich mal oder gerät irgendwie in so eine Situation, wo man nicht sein möchte, in dem dann halt natürlich Leute sagen, ey, du Gartenzwerg oder ich glaube, das Schlimmste war mal, du abgebrochener Gartenzwerg, hat meiner gesagt. Und aber dann ist es halt, wie gesagt, wir waren halt alle jung, alle Kinder. Und da ist es für mich okay. Aber klar, in der Kindheit erlebt man das natürlich dann wieder ganz anders. Aber ich wurde, und das ist mein großes Glück, von meiner Familie, von meinen Freunden, ganz normal behandelt, nicht verhätschelt. Und ich musste auch mal meine eigenen Grenzen kennenlernen und testen und das fand ich ganz gut und wie gesagt, in meiner gewohnten Umgebung habe ich mich auch gar nicht als Kleinwüchsiger gefühlt oder als Mensch mit einer Behinderung, sondern sie haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich dazugehöre und das hat mich eigentlich dann auch über die Jahre bis hin zum Erwachsenwerden begleitet und heute ist es so, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich eine Behinderung habe, also ich gehe ganz normal damit um, ich bin ja damit groß geworden und meine Kumpels, die mit mir dann durch die Stadt gehen, die sagen dann immer, boah, das regt mich so auf und dann sage ich, was ist denn los? Ja, wie die dich angucken, merkst du das eigentlich gar nicht? Das, soll ich da mal was sagen? Und ich selber, hä? Okay, keine Ahnung, merke ich gar nicht. Also dass meinen Freunden das schon eher auffällt als mir. Also die nehmen, ne, ich nehme meine Behinderung gar nicht mehr so war. Und ja, also wie gesagt, ich sag mal so, heute ist es noch so, dafür sind es aber auch Kinder, dass Kinder noch sagen, hey Mama, warum ist er denn so klein, und zeigen mit dem Finger auf einen. Aber wie gesagt, dafür sind es Kinder, sie lernen es ja auch. Mhm. Und deswegen bin ich auch froh, dass es immer mehr integrierte Schulen und Kindergärten gibt, dass man damit aufwächst und dass das einfach das Normalste der Welt ist. Weil letztendlich hat jeder Mensch eine Behinderung, und entweder der eine hat eine Brille, der eine ist dick, dünn, groß. Also letztendlich haben wir irgendwo alle, ich sage jetzt einfach mal, nett gemeinten Tick oder irgendwie, ne? Und wie gesagt, und die Kinder, das, also das Schlimmste ist einfach das, oder das, was ich schade finde, ist, dass dann die Eltern die Kinder wegziehen und sagen, ey, guck da nicht so hin. Und dann fühlt man sich halt wie ein Außerirdischer, weil man denkt so, hä, wieso? Der kann doch fragen, warum ich so klein bin. Und da gibt es auch Eltern, und das finde ich schön, die dann sagen, frag ihn doch einfach, warum er so klein ist, ne? Oder es gibt kleine, große Menschen, und das ist doch einfach ganz normal, und das finde ich dann schön. Aber ich muss dann auch sagen, da ich ein sehr offener, lockerer und versuche manchmal so ein bisschen humorvoll zu sein und finde es gut, über meine Behinderung zu lachen, sage ich dann immer so, als ich so klein war wie du, oder ich bin so klein, weil ich meinen Teller nie leer gegessen habe, als ich so alt war wie du. Und ich glaube, seitdem essen die alles Rosenkohl, Spinat.
So. Ich wollte ja schon sagen, weil du gehst damit tatsächlich sehr offen um. Nun ist es immer so die eine Sache, man sieht bei vielen anderen Menschen auch, dass sie vielleicht anders damit umgehen. Und man weiß aber auch nie, wie sich die Leute wirklich damit fühlen. Ich habe bei dir das Gefühl, wir kennen uns auch noch nicht wirklich lange, aber dass du wirklich sehr offen bist. Das sieht man bei dir über den Instagram-Kanal, das sieht man also allgemein über die Social-Media-Geschichten. Du machst dir da gar keinen Kopf, du sagst wahrscheinlich, du, es ist so, wie es ist, und ich mache das, auf was ich Bock habe, und mache mir da gar keine große Birne drum, oder? Also mir fällt gerade so dieses, ich finde so dieses klassische Foto von dir, was ich halt sensationell finde, ist, wie du im Flugzeug oben in dem Gepäckding liegst.
Ja, genau, ja, also ja. Wie du schon sagst, also ich bin sehr offen, locker, und finde es wirklich auch wichtig, über seine Behinderung zu lachen. Mhm. Also weil ich lebe so die Inklusion, wie du schon angesprochen hast, über die Social Media Kanäle, dass ich da, ja, wie gesagt, über mich selber lache, über meine Größe vor allen Dingen, und das finde ich, ja, einfach sehr wichtig. Und ich glaube, so lebe ich die Inklusion, oder so zeige ich den Menschen, dass es das Normalste ist von der Welt und dass man auch darüber lachen kann. Und ich glaube, so tatsächlich fallen Barrieren, weil ich sag mal so, wenn du jetzt mich zum ersten Mal getroffen hättest oder vielleicht einen Rollstuhlfahrer, dann weiß man natürlich nicht, wie man damit umzugehen hat. Oder, oh, spreche ich den an, bücke ich mich, helfe ich jetzt, oder was mache ich, will er das überhaupt? Und ich glaube, so geht man schon viele Sachen aus dem Weg, wenn ich schon ja, so ein Typ bin, und wo dann vielleicht alle sagen, ey, der ist genauso eine Pflaume wie ich, ne? Also der ist auch witzig, und der macht ja selbst über sich Witze, und ich glaube, dass dann Barrieren fallen und die Leute damit ganz anders umgehen können.
Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, und das ist immer das Entscheidende in allen Situationen im Leben, ob Gutes passiert, Schlechtes passiert, es geht immer um die Einstellung, die du dazu hast und wie du mit der Geschichte umgehst, weil wenn, ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand sagt, du bist ein Vollidiot, du bist ein Arschloch, du bist was auch immer, dann lächle ich das weg. Aber nicht, weil ich sage, ich will es weglächeln, sondern weil es mir total egal ist, weil mir die Meinung in dem Moment von der Person wirklich so unfassbar unbedeutend ist und ich immer noch für mich weiß, ich bin mit mir super zufrieden.
Das denke ich auch. Also ich glaube, man sollte mit sich im Reinen sein, und wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, wie man es sagt und von wem es kommt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie du ja auch selber weißt, wenn wir hier im Trainingslager sind und da kommt dann mal ein Spruch vom Christoph Harting zum Beispiel, ey, Minion, was geht ab und so, ne? Da weiß ich aber, von wem es kommt und wie es gemeint ist. Dann sage ich, Lulatsch, alles okay, ne? Und dann ist das Ding vom Tisch. Also wie gesagt, ich glaube, es kommt immer drauf an, von wem es kommt und wie es gemeint ist.
Ja. Zumal Christoph, Alina und ich die roten Haare haben. Das heißt, wir sind sowieso in so einer eigenen kleinen Gang drin. Also.
Ja, genau, das stimmt.
Deswegen, also ich bin auch ein großer Freund davon, das einfach irgendwie alles ein bisschen lockerer zu sehen und einfach offen mit den Sachen umzugehen. Ich finde das auch klasse, was du gesagt hast, nämlich das ist auch das, was ich früher als Kind beigebracht bekommen habe. Wenn du mal irgendwas hast, was du komisch findest, dann geh hin und frag. Ja? Also es ist ja nichts einfacher als das, einfach zu sagen, hey, warum ist das so? Weil natürlich können wir nicht immer alles wissen, und wir tun uns ja immer schwer, wenn wir in Situationen kommen, die wir nicht kennen.
Ja, das stimmt. Und man schämt sich natürlich auch, oder man traut sich nicht, aber wie du schon sagst, es löst viele Probleme. Sprechen, ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Natürlich viel Gesundheit, dass ich gesund bleibe, natürlich. Und klar, meine sportlichen Ziele sind natürlich, ja, dass ich in Tokio oben auf dem Treppchen stehen kann. Und wie gesagt, danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber da wünsche ich mir natürlich auch, dass ich irgendwo einen festen Job dann bekomme. Ich denke mal, es wird sportlich bleiben, vielleicht als Trainer, wer weiß. Und ja, natürlich wünsche ich mir, dass der Behindertensport viel, viel bekannter noch wird über die Jahre. Und dass man auch vielleicht über den Behindertensport dann, ja, das Thema Inklusion vielleicht noch ein bisschen breit treten kann. Und auch so, ja, ein Miteinander bekommt und nicht vielleicht, ja, was bist du denn für einer oder wie auch immer, dass da so ein bisschen, ja, das Gemeinsame kommt.
Abschließend doch noch eins, wir bauen ein bisschen Druck auf. Wie sieht es mit Kindern aus?
Ja. Ich bin ja selbst noch eins. Nee, na klar, ich bin jetzt natürlich jetzt schon 32, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo mein Weg hingeht. Und ich mache jetzt noch 2 Jahre Sport. Danach, wer weiß, wie weit mein Kadaver mich noch trägt. Vielleicht mache ich noch Sport weiter. Oder beruflich erstmal gucken. Und wie gesagt, ich habe ja auch eine sehr junge Freundin, die auch noch ihren ganzen Weg vor sich hat, sportlich gesehen. Und das wissen wir aber beide. Und wie gesagt, klar, man will Kinder, aber das ist jetzt noch absolut nicht in der Sprache.
Super, dann danke dir.
Gerne, danke dir.
Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch auf iTunes eine schöne Bewertung da und dann spricht sich nämlich der Podcast noch ein bisschen mehr herum und mehr Menschen können ihn hören und sich vor allem auch ein bisschen weiterbilden. Infos zu Matthias Matze Meester, den findest du in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt noch eine geniale Restwoche und go for it, dein Headcoach Marc.